Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Beckers Bets, der Investment-Podcast mit Jan Beckers.
Hallo Jan.
Hallo Christoph.
Ja, in diesem Monat kann es ja quasi nur ein übergeordnetes Thema geben, das wir hier unbedingt besprechen müssen, nämlich die Aktionen der Notenbanken. Zum einen haben wir die Fed, die hat gleich um 0,5 Prozentpunkte den Leitzins gesenkt und auch in China ist einiges passiert. Da hat uns auch ein Hörer geschrieben, Markus, der wollte hier unbedingt mal eine Diskussion zu dem Thema haben, auch mit einem speziellen Blickwinkel. Dazu komme ich dann später nochmal. Und wir diskutieren auch nicht alleine. Wir haben einen zusätzlichen Gesprächspartner dabei. Das ist Marcel Oldenkott, Geschäftsführer von BitCapital, gleichzeitig auch Co-CIO. Er ist also dein Kollege Jan beim Investieren und beim Depot verwalten. Erstmal hallo Marcel.
Hallo Christoph. Hallo Jan.
Vielleicht kannst du uns ganz kurz, du warst schon mal hier im Podcast, das ist aber schon knapp 2 Jahre her. Vielleicht erklär uns doch ganz kurz, wie ist denn so deine Zusammenarbeit mit Jan im Alltag beim Investmentprozess und insgesamt, was machst du bei BitCapital?
Ja, gerne. Wie du schon richtig sagtest, ich bin Co-Chief Investment Officer, heißt, ich kümmere mich zusammen mit Jan ums Portfolio. Ich bin aber kein Aktienanalyst, sondern ich bin Ökonom und das heißt, ich betrachte alle Themen, die uns so beschäftigen, aus einer Top-Down-Sicht. Das heißt, ich beschäftige mich sehr viel eben mit Makro-Research und aber auch mit Sektor- und Faktor-Research. Alles, was unsere Aktien oder Unternehmen aus einer Top-Down-Perspektive interessiert oder bewegt. Und zum anderen kümmere ich mich auch viel um die Teams, die sich mit der alternativen Datenanalyse bei uns beschäftigen. Da zählt sowohl das Data Engineering Team dazu, als auch die Teams, die quantitative Analysen über die ganzen Daten, die wir so finden und laden, eben fahren.
Also eine breite Bandbreite. Wir sprechen heute mit dir als Leiter des Macro Research. Dafür brauchen wir dich heute in der Folge. Fangen wir auch gleich mal an. Marcel, die Fed hat also den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Da wurde in der Öffentlichkeit gesagt, das war ganz schön aggressiv. Viele haben nur mit 0,25 Prozentpunkten gerechnet. Geht es der Wirtschaft jetzt wirklich gut genug für so einen großen Zinsschritt? Und welche Daten sind jetzt überhaupt noch gerade ausschlaggebend für die Fed, deiner Meinung nach? Ist es nur die Inflation?
Ich würde sagen, es ist immer weniger die Inflation und das hat Jerome Powell auch nicht nur in der letzten, sondern auch in der vorletzten Pressekonferenz ein Stück weit eben auch klar gemacht, dass sie sich eigentlich viel mehr um den Arbeitsmarkt Sorgen machen. Und deswegen war das eigentlich auch eher nicht die Frage, ist die US-Wirtschaft stark genug, sondern um einen 50-Basispunkt-Zinsschritt zu rechtfertigen, sondern das kam eher aus der Ecke, der Arbeitsmarkt ist zu schwach eventuell und wir wollen halt eben, die Fed möchte nicht hinter der Kurve sein, das waren sie ja schon beim Zinsen anheben, da haben sie ja die Transmissionseffekte aus der Güterinflation damals unterschätzt und waren einfach zu spät dran mit der Zinsanhebung und jetzt möchten sie natürlich nicht hinter der Kurve sein und deswegen war das eher ein, ich würde mal nicht sagen aggressiver, sondern mutiger Schritt, der ganz stark davon bewegt war, dass viele der FOMC-Mitglieder, also dieses Gremiums, die da votieren, eben davon ausgegangen sind, dass der Arbeitsmarkt sich deutlich abschwächen wird, bis hin zu einer Gefahr einer Rezession. Deshalb hat man proaktiv mehr gesenkt, als es der Konsens erwartet hat.
Das heißt, man möchte auch so ein bisschen rauskommen aus diesen ständigen Reagieren und wieder agieren. Das ist ja quasi dieses vor der Kurve sein.
Absolut, genau. Und deshalb haben sie auch den sogenannten Dotplot. Das ist sozusagen, da wird jedes dieser Mitglieder in diesem Gremium, gibt eine Zinsprognose für die nächsten 6, 12, 24 Monate ab und auch einen Langfristzins. Und da hat man eben auch gesehen, dass dieser Dotplot, da wird dann immer sozusagen das Mittel rausgerechnet und dieser Dotplot impliziert eigentlich, dass wir weitere Zinssenkungen mehr als 100 Basispunkte in den nächsten 6 Monaten sehen werden. Und davon sogar noch 2 Zinssenkungen A25 oder eine A50 dieses Jahr. Und das hat auch der Zinsmarkt entsprechend in den USA auch so eingepreist. Sprich, das war nicht nur ein proaktiver Schritt, sondern sie haben zeitgleich auch die sogenannte Forward Guidance auch genutzt, um dem Markt klarzumachen, dass sie da eigentlich bereit sind, noch deutlich weiter abzusenken. Was sich auch sogar aus einer theoretischen Überlegung recht gut rechtfertigen lässt, weil wenn man sich jetzt eben die Kerninflationsrate, die wird ja immer mit diesem Konzept PCE gemessen in den USA, beziehungsweise es gibt ja den CPI und den PCE. Die PCE ist die Variante, auf die die Federal Reserve und das FOMC schauen. Die ist mittlerweile unterhalb von 3% und dieser Abstand zwischen den damals 5,25% Leitzins und einer Kerninflationsrate unter 3%, die ist sehr, sehr hoch und damit super restriktiv. Und das ist auch etwas, was nicht unbedingt im Sinne der Fed ist, weil die Fed will ja ein Gleichgewicht, die will ja nicht permanent restriktiv sein und sozusagen damit dann ultimativ eine Rezession erzeugen, sondern sie möchten natürlich irgendwo ein Gleichgewicht schaffen, ein optimales Umfeld, und über 200 Basispunkte oberhalb der Kerninflation den Leitzins zu haben, ist definitiv keine Balance.
Also deswegen hat man jetzt hier so reagiert und agiert. Vor allem Jerome Powell hat das auch nochmal bestätigt jetzt erst mit diesen weiteren 2 Zinssenkungen um 25 Basispunkte noch in diesem Jahr. Jetzt sind wir schon im Oktober, das heißt, das würde jetzt relativ schnell gehen. Jan, auch wenn man jetzt kein Volkswirt ist und kein Makroanalyst, man weiß ja, niedrige Leitzinsen sind gut für die Aktienmärkte, weil die Risikoaffinität steigt, weil festverzinste Papiere weniger Rendite abwerfen. Das dürfte dir als Aktienfondsmanager ja gefallen, wenn wieder mehr Geld in den Markt fließt.
Genau, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir uns gefreut haben über die Zinssenkung an der Stelle. Auch darüber, dass wahrscheinlich noch weitere folgen. Das ist natürlich erstmal für Tech-Aktien per se ein guter Rückenwind. Es heißt aber auch nicht für uns, dass es jetzt für uns im Speziellen eine große Umstellung im Portfolio gab. Wir waren vorher irgendwie in ziemlich schnell wachsende, im Durchschnitt etwa 35-40% Wachstum im Umsatz pro Jahr, aber gleichzeitig profitable Unternehmen investiert. Und das sind wir auch weiterhin jetzt und werden daran weitergehend auch festhalten. Wir gehen aber davon aus, dass, ich sag mal, diese Zinssenkung durchaus weitere Impulse verschaffen werden. Und genau, insofern für uns erstmal natürlich schön zu sehen, dass die Zinskurve jetzt wieder sich in eine andere Richtung bewegt. Und genau, bis wann und ich sag mal, wann genau die einzelnen Senkungen kommen, ist da gar nicht so entscheidend. Ich denke, erstmal guter Rückenwind über die nächsten 12-24 Monate ist jetzt in Sicht.
Jetzt hast du gerade gesagt, es wird weitere Impulse geben. Was sind das für Impulse, auf die du achtest, auf die Anleger achten sollten?
Ich denke, dass es natürlich einerseits vor allen Dingen Impulse sind für Märkte. Das heißt, Menschen, die vielleicht vorher jetzt Geld in festverzinslichen Papieren oder auf dem Sparkonto geparkt haben, werden sich das sehr schnell wieder anders überlegen, wenn es dann statt 4 oder 5% bald vielleicht nur noch 2 oder 3% gibt oder in Europa vielleicht auch nochmal deutlich darunter. Je nachdem, die Konjunktur schwächelt natürlich hier. Insofern gibt es natürlich gerade in Europa vielleicht Anreize, auch nochmal wieder zu relativ niedrigen Zinsen zurückzukehren. Das muss ich dann zeigen. Führt aber natürlich in Summe dazu, dass erstmal wieder mehr in Aktien fließt und insbesondere natürlich auch in Tech-Aktien, die natürlich grundsätzlich Assets sind mit längerer Duration, das heißt, wo die Cashflows sich erst in der weiteren Zukunft auszahlen werden.
Jetzt hat sich an der Ausrichtung vom Portfolio nichts geändert, hast du gerade gesagt. Ich komme trotzdem nochmal zu der gefragten oder geforderten Blickrichtung von unserem Hörer Markus zu sprechen. Ihn interessiert nämlich, ob jetzt im Zusammenhang der Zinssenkung in den USA und vermutlich auch der Marschrichtung insgesamt der Fed sich deine Erwartungen fürs Portfolio verändern in diesem und fürs nächste Jahr.
Nicht so sehr, weil ich würde sagen, unsere Unternehmen sind in Summe einfach sehr, sehr gesund. Die haben es geschafft, in den schwierigen Phasen der letzten 1-2 Jahren massiv zu wachsen. Als man sagen könnte, okay, da, ich sag mal, ist überall wird gespart. Aber ich würde sagen, in unserem Portfolio ändert sich an der Stelle nicht so viel. Es wird jetzt sicherlich in der nächsten Zeit nochmal wieder die eine oder andere Phase geben, wo wir ganz selektiv in Unternehmen investieren, die vielleicht jetzt noch unprofitabel sind, aber in der näheren Zukunft es werden könnten. Ansonsten muss ich sagen, an unserem Ansatz muss sich dort nichts ändern. Der hat in den letzten 2 Jahren jetzt eigentlich oder knapp 2 Jahren sehr gut funktioniert und der wird wahrscheinlich auch in den nächsten 1-2 Jahren in diesem Umfeld weiterhin gut funktionieren. Und das Spannende an dem Portfolio, was wir halt haben, ist, dass wir es, glaube ich, jetzt eins haben, was eben sowohl das schnelle Wachstum hat, was aber auch teilweise einfach ziemlich günstig bewertet ist. Und das eben auch, weil wir es geschafft haben, einfach in vielen Märkten außerhalb der USA sehr spannende und gleichzeitig günstig bewertete Unternehmen zu finden. Da fällt natürlich dann unter anderem auch mal in China rein an der Stelle. Dort fällt natürlich dann teilweise eben auch, ich sag mal, Schwellenländer wie Brasilien rein. Genau, insofern fühlen wir uns dort eigentlich ganz gut balanciert, auch in der internationalen Aufstellung.
Kleiner Spoiler, China wird gleich nochmal ein größeres Thema. Zunächst bleiben wir noch kurz in den USA. Marcel, diese Marschrichtung der Fed, wäre es nicht vielleicht auch eine Taktik zu sagen, wir senken erstmal langsam, damit wir dann in der Krisenzeit noch ja einen Pfeil im Köcher haben, wie es immer so schön heißt, dass man quasi sich ein bisschen versichert, dass man noch Instrumente hat, wenn sie benötigt werden?
Das ist natürlich eine Variante, aber ich würde sagen, dass das, was die Fed jetzt einfach angekündigt hat und wenn es dann am Ende 100, 125, 150 Basispunkte Senkung bis Ende 2025 sind, hat sie trotzdem immer noch viele Pfeile im Köcher. Wir reden ja jetzt nicht gerade darüber, dass die von irgendwie 1% auf minus 0,5 senken, sondern wir reden darüber, dass wir von über 5% auf irgendwas roundabout 4% senken. Das heißt, in einer Rezession ist dieses monetäre Instrument immer noch da und wir haben ja auch viele andere Sachen gesehen, wie Quantitative Easing und irgendwelche Zinskurvenmanipulationen. Also der Köcher ist sozusagen voll mit Pfeilen, auch wenn die Fed 150 Basispunkte von hier aus senkt. Und die Idee ist ja eigentlich eher eben durch dieses proaktive Senken zu verhindern, dass man in eine Rezession kommt und dann den Zins nochmal sehr, sehr drastisch senken muss.
Es gibt ja auch diese Black Swan-Momente immer wieder. Corona war ja auch so eine Situation und wir hatten ja auch dann diese ja historische Maßnahmen, Nullzins, Niedrigzins beziehungsweise Negativzins sogar, Phasen teilweise. Glaubst du, Marcel, dass wir sowas nochmal erleben werden? Gibt es da jetzt schon vielleicht so ein paar ein Fazit quasi zu sagen, das war richtig, das war falsch, weil es gab ja keine Blaupause dafür?
Das stimmt, wobei ich würde sagen, die Zero Interest Rate Policy, so wie das ja dann genannt wurde, ZIRP, das haben ja eigentlich die Japaner damals, wenn du so möchtest, erfunden Anfang der 2000er, nachdem die Immobilienkrise in den 90ern so stark bei denen war. Aber die Fed hat insofern und die EZB am Ende auch das richtig gemacht, dass sie dieses monetäre Instrument ausgenutzt haben in einer Zeit, in der wir ja eher die Gefahr einer Deflation hatten. Wir hatten ja eigentlich permanent eine Inflation, die um und bei 2 teilweise darunter lag. Und dann muss sie natürlich, sagen wir mal, alle monetären Instrumente ausnutzen. Und du sprachst von den Fallen im Köcher, die sich dann auch ergeben haben, wie Quantitative Easing und andere Themen, die sie eingesetzt haben. Und ich glaube, das haben sie am Ende recht erfolgreich gemacht, weil man muss sagen, insbesondere gerade die USA sind gestärkt aus der Global Financial Crisis rausgegangen und das nicht zuletzt, weil die Federal Reserve dort einen sehr guten Job gemacht hat.
Welchen Job macht denn die andere Seite der Welt? Denn auch da gab es ja von der chinesischen Notenbank jetzt hier ja quasi eine Spendierlaune. Es gab Zinssenkung, es gab Konjunkturprogramm, das für Wachstum sorgen soll. Es gab ja immer den Satz früher, Marcel, China ist der Wachstumsmotor der Welt. Ist das noch so? Wird das wieder so sein oder muss man diesen Satz überdenken?
Ich würde sagen, man muss den Satz insofern überdenken, als dass man damals nicht davon ausgegangen ist, dass die USA noch mal in der Lage sein würden, so ein hohes reales Wachstum zu erzeugen, wie sie es in den letzten Jahren getan haben. Wenn man sich jetzt einfach anschaut, jetzt kann man darüber reden, ist das mit der Staatsverschuldung ein Problem oder nicht für die USA, aber durch diese irrsinnig großen Transferzahlungen, die sie gemacht haben, haben sie ihre Wirtschaft am besten durch die Covid-Zeit gesteuert, das höchste reale Wachstum erzeugt und haben auch nochmal im Gross Domestic Product oder im BIP halt eben auch nochmal sich wieder einen weiteren Vorsprung vor China erarbeitet in der Zeit. Also das war, glaube ich, schon mal sehr, sehr gut. Bei den Chinesen ist das jetzt ein anders gelagertes Problem. Bei denen ist es ja so, und ja, witzigerweise hatten wir das ja vor 2 Wochen oder vor 10 Tagen genau gesagt, im Alles auf Aktien-Podcast von der Welt hatten wir auch darüber gesprochen, dass wir eigentlich seit Anfang 2023 sehr, sehr vorsichtig immer mit China aus einer Makrosicht waren, weil wir denken, dass die in einer Bilanzrezession sind und alles, was sie davor gemacht haben an Maßnahmen, eigentlich zu wenig war, um da rauszukommen. Da drängt sich natürlich immer der Vergleich mit Japan dann eben in den 90er Jahren auf und hatten dann auch in diesem Podcast gesagt, dass es halt einfach auch diese monetären Maßnahmen einfach auch mit fiskalpolitischen Maßnahmen begleitet werden müssen. Und drei Tage später gab es dann irgendwie dieses außerordentliche Treffen auch des Politbüros, die dann nämlich eben zu den von dir genannten Maßnahmen der Zentralbank eben auch fiskalpolitische Maßnahmen angekündigt haben. Das ist natürlich schon etwas, was die Situation verändert, weil wir haben vorher, ein Ökonom hatte das damit verglichen, dass das vorher sozusagen eine Tröpfchenbewässerung der Wirtschaft in China war. Und jetzt haben sie halt den Gartenschlauch rausgeholt. Und das könnte natürlich, muss man sich sicherlich verschiedene Themen angucken, aber das könnte natürlich jetzt der Turnaround-Point sein, so wie Draghi damals den Whatever-It-Takes-Moment hat. Vielleicht war das jetzt eben der von Xi Jinping.
Also ihr habt es gefordert, vor kurzem erst in einem anderen Podcast und danach wird sofort geliefert. Da scheinen die richtigen Leute zugehört zu haben, offenbar. Jan, kurzfristig war das ja auch sehr erfolgreich. Die China-Aktien hatten die beste Woche des Jahrzehnts, den stärksten Tagesgewinn seit, ich glaube, 15 Jahren der breite Markt. War jetzt dieser Move der Notenbank auch eine Initialzündung für China-Aktien?
Also kurzfristig definitiv. Und die Frage, die sich dann jetzt einfach stellt, ist, ist diese Initialzündung dort groß genug und werden diese Maßnahmen jetzt weiter flankiert an der Stelle? Und natürlich auch gibt es erstmal jetzt, ich würde mal sagen, eine gegenwindfreie Fahrt von der politischen Führung in China, weil die natürlich vorher auch sehr viele Probleme für den Aktienmarkt bereitet haben. Ich denke, es gibt aber gute Indikationen dafür, dass sie es jetzt ernst genug meinen. Hinzu kommt natürlich die Bewertung in China. Wir hatten ja auch genau vor 10 Tagen beispielsweise im Podcast drüber schon, waren einfach extrem günstig, sodass selbst nach dem starken Anstieg, den es dort jetzt in den letzten eigentlich 10 Tagen dort gab, die Bewertungen immer noch ziemlich günstig dort sind. Und man sieht jetzt eben verschiedene Indikatoren, dass auch beispielsweise die chinesischen Retail-Anleger, die vorher natürlich extrem frustriert waren von diesen Märkten, auf einmal wieder einsteigen. Die Anmeldezahlen bei den Brokern gehen in die Höhe. Also es tut sich dort gerade viel und es könnte ein entscheidender Moment sein für die chinesischen Aktienmärkte. Das nimmt natürlich trotzdem noch nicht weg, die mittel- und langfristigen geopolitischen Risiken, die weiterhin dort bestehen, insbesondere natürlich aus der Sicht eines westlichen Anlegers. Aber es macht den Aktienmarkt dort auf jeden Fall erst einmal spannender. Und insofern freuen wir uns natürlich, dass wir auch in dieser Phase, wo wir gesagt haben, makroökonomisch gibt es dort Schwierigkeiten, unsere China-Allokation an der Stelle behalten haben, insbesondere eben bei diesen ganz besonders günstigen Werten. Wir hatten, glaube ich, im letzten Podcast hier über Lufax gesprochen. Da haben wir jetzt, mit etwa 150% plus oder so auch einen Großteil unserer Position einmal realisieren können. Es gibt aber viele andere Opportunitäten in China. Wenn man jetzt nur auf die Unternehmen gucken würde, dann gäbe es wahrscheinlich sehr, sehr viele. Wenn man natürlich weiterhin auf das Gesamtportfolio-Risiko guckt, dann ist es so, dass wir immer noch, unsere China-Quote auf einen einstelligen Prozentwert limitiert haben. Aber uns, froh sind, dass wir daran ganz gut mitverdienen können gerade.
Du hattest ja das Risiko angesprochen, deswegen ist ja auch die Bewertung so niedrig von vielen eigentlich von außen gut aussehenden und gut funktionierenden Geschäftsmodellen auch. Die Anleger denken da ja immer recht schnell. Das heißt, es gibt ein Konjunkturpaket, die Verbraucher haben mehr Geld auszugeben. Daraufhin schieben viele dann ihr Geld wiederum in Konsumaktien. Wir haben das bei Alibaba und PDD zuletzt gesehen. Das war jetzt eine Branche, die recht gut war in dieser kurzfristigen Reaktion. Gibt es noch andere Branchen, die jetzt profitieren werden, deiner Meinung nach?
Also es gibt sehr viele Branchen, die in China erstmal davon profitieren werden, insbesondere sehr viele Aktien natürlich auch. Für uns war es so, dass wir tatsächlich bei PDD nachgekauft hatten, beziehungsweise wir haben die Aktie früher mal im Portfolio gehabt, dann länger nicht. Jetzt gab es kürzlich vor einiger Zeit einen massiven Absturz in der Aktie nach den Q2-Zahlen, die vorgelegt waren. Die waren eigentlich hervorragend, muss man sagen. Also Gewinn um über 100% im Jahresvergleich gesteigert, Umsätze massiv nach oben und die Aktie hatte dann 40-45% an einem Tag verloren und war vorher schon günstig bewertet. Das war spannend, weil einfach, ich sag mal, der Ausblick war etwas schwächer und vorsichtiger. Die hatten aber vorher schon immer eigentlich sehr vorsichtige Ausblicke gegeben, die sie dann massiv übertroffen haben. Und sie haben sehr viel von High Quality Development geredet, dieses Schlüsselwort. Viel wahrscheinlich irgendwie 20 Mal oder so. Und das ist immer so ein Schlüsselwort in der Vergangenheit gewesen, wenn die Partei Einfluss nehmen wollte auf eine gewisse Entwicklung. Und das hat an der Stelle einfach viele Anleger verschreckt. Man konnte sie dann kaufen auf einer Bewertung von etwa einem KGV von etwa 7 bei massivem Wachstum und bei massiven Cash-Reserven auf dem eigenen Balance-Sheet. Und genau, und es war insofern für uns eigentlich ein guter Moment. Und wir glauben, die Aktie hat auch durchaus noch weiteres Potenzial von hier aus gesehen. Insofern, da haben wir zugelangt bei Alibaba, die ja unter anderem einer der Wettbewerber von PDD sind, haben wir nicht zugelangt, einfach weil wir sie im Wettbewerbsvergleich gerade an vielen Orten in der Welt als schwächer wahrnehmen.
Vielleicht noch mal einmal vorab zu China. Ein anderer Aspekt, den wir uns auch im Macro Research anschauen, ist auch die Positionierung von anderen Fonds. Und da gibt's auch noch mal einen interessanten Aspekt, der kurzfristig auch für noch mal Aufwind für den gesamten chinesischen Aktienmarkt geben könnte. Und zwar gibt's da eine Statistik, da werden sozusagen die Assets von Mutual Funds, also so öffentlichen Funds in den USA und auch in anderen Regionen getrackt. Das deckt so ungefähr 1,1 Milliarden an Assets ab von Fonds, die laut der Benchmark, der sie folgen, eigentlich in China investiert sein müssten zu einem gewissen Prozentsatz. Und das ist auf dem niedrigsten Niveau seit der Aufzeichnung. Und die Aufzeichnung gibt es jetzt seit über 10 Jahren. Das heißt, im einer Perzentil nur 5% Allokation. Das heißt, wenn jetzt so ein Stück weit eben, ich hatte das gerade schon gesagt, dieser Whatever It Takes Moment irgendwo da ist, dass einfach nur die Ankündigung ausreicht, dass ganz viele andere Marktteilnehmer dem folgen, dann ist das, hat das sicherlich hier auch von globalen Aktienmanagern nochmal ein deutliches Potenzial, weil die eigentlich unterinvestiert sind. Bis hin zu prominenten Beispielen, was jetzt durch die Finanzpresse ging von Lombard Odier, die in all ihren Fonds überhaupt kein China mehr hatten. Und die stehen natürlich jetzt ein Stück weit irgendwie blöd da und müssen dann vielleicht jetzt auch da nochmal umdenken, wenn sich diese Situation dort bewahrheitet.
Also China-Aktien sind auf jeden Fall wieder interessant geworden. Natürlich immer das Risiko beachten, nochmal der Hinweis. Marcel, wenn wir jetzt gesehen haben, wie das funktioniert, wenn man die Konjunktur wirklich auch anschieben kann mit so einem Stimulus in China, wäre das nicht für Europa auch eine Möglichkeit? Weil wir kämpfen ja wirklich hier mit einer schwachen Konjunktur, gerade auch in Deutschland. Wäre die EZB nicht auch in der Lage, so ein Konjunkturprogramm auf den Weg zu bringen? Oder ist das zu schwierig mit der ganzen Situation Südeuropa und so weiter?
Für Europa, glaube ich, ist es deutlich schwieriger, weil der interessante Teil, was ich vorhin schon sagte, von dem, was China gerade tut, ist der fiskalpolitische Teil. Und da kann die EZB ja nichts machen. Sie kann ja nur die monetären Maßnahmen machen. Die fiskalpolitischen Maßnahmen müssen von den jeweiligen Regierungen kommen. Und so wie bei uns sonst von mir in meiner Beobachtung die Abstimmungsprozesse in Europa laufen mit den ganzen Mitgliedstaaten, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da wirklich konzertierte Programme in diese Richtung organisiert bekommen. Und ich halte es auch aus einer makroökonomischen Sicht ein Stück weit für gefährlich, weil wir halt eben nicht in der Situation sind, dass wir eine Deflation haben. Also China hat ja eine Deflation, da fallen ja wirklich die Güterpreise. Und dadurch hat man ein Zurückhalten des Konsums und ein Zurückhalten bei den Investitionen der Unternehmen. Bei trotzdem einigermaßen Wirtschaftswachstum ist eine ganz andere Situation, gerade in Europa. Wir haben aus ganz anderen Gründen schwaches Wachstum. Das heißt, das, was China macht, ist für Europa keine Lösung.
Also das ist keine Lösung. Gibt es denn eine Lösung, die die EZB machen könnte oder angehen könnte?
Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Also aus meiner Sicht ist die EZB die ganze Zeit schon zu langsam bei den Zinssenkungen. Sie haben, glaube ich, ein Stück weit eben auf die Federal Reserve gewartet. Aber die wirtschaftliche Stärke des Euroraums im Vergleich zum Beispiel zu den USA sehe ich als deutlich schwächer, auch langfristig deutlich schwächer an. Das heißt, wir bräuchten eigentlich ein niedrigeres Zinsniveau, um unsere Wirtschaft anzukurbeln. Ich sehe aber auch das Problem jetzt gerade nicht so groß, dass ich denken würde, wir müssen wieder irgendwelche Maßnahmen auspacken, wie diese ganzen Programme TL, TRO und wie sie nicht alle hießen, die wir in der Euro-Krise ausgepackt haben, sondern ich würde sagen, das Problem kann, wenn nur, von den Staaten auf einer politischen Ebene gelöst werden mit einer vernünftigen Wirtschaftspolitik. Ich befürchte, bei den strukturellen Problemen, die wir haben, lässt sich das nicht mit Gelddrucken durch die EZB lösen.
Ich glaube auch, das Hauptproblem, was wir in Europa haben, ist, dass wir einfach eine Politik machen, die irgendwo, ich sag mal, an den Zukunftstechnologien vorbeigeht, die die falschen Anreize ersetzt für sehr wenig Arbeit. Ich glaube, wir haben viele politische Probleme und wir haben natürlich eine Industriestruktur, die nicht besonders zukunftsorientiert an der Stelle ist. Und das sind natürlich alles Probleme, die wir nicht strukturell gelöst bekommen, indem wir jetzt einfach nur lockeres Geld da drauf werfen. Insofern glaube ich, ist in Europa insbesondere wichtig, dass wir unsere strukturellen Probleme einmal besser angehen. Und das wäre aus unserer Sicht natürlich am wünschenswerten, ist aber auch erfahrungsgemäß nicht leicht, wie wir jeden Tag wieder beobachten können.
Ich dachte, ich frage mal, weil das letzte Mal ist ja so gut funktioniert, ihr fordert was und daraufhin wurde sofort umgesetzt in China, aber hier müssen dann offenbar mehr Leute zuhören, also da reicht nicht eine Person, die hier was verändern kann. Jetzt wollten wir ja eigentlich über Makro reden in der Folge, aber es gab bei einem Einzelwert von euch eine Entwicklung, die wir noch kurz ansprechen wollen, nämlich bei Kaspi. Gegen das kasachische Fintech gab es kräftige Anschuldigungen in einem Shortseller-Report. Es hieß da drin, ich fasse es ganz kurz nur zusammen, dass ein großer Teil des Geschäfts mit Russland abgewickelt wird und das wurde verschwiegen wegen des Listings in den USA. Kaspi hat sich mittlerweile dazu geäußert, hat das dementiert, auch nochmal genau erklärt, wo die Geschäfte gemacht werden und auch die Regulierung hat sich geäußert. Es gibt hier keinen Grund zur Beanstandung, heißt es von der Seite. Ihr habt ja auch immer recht gute Einblicke und Kontakte in die Firmen. Wie reagiert ihr denn, wenn so ein Bericht aufkommt? Kontaktiert ihr gleich das Management? Habt ihr da Insider-Informationen direkt oder wie läuft das ab?
Genau, also wir haben natürlich den Report direkt gesehen in den Pre-Market-Kursen von Kaspi an dem betreffenden Tag. Dann guckst du, was ist dort los? Warum ist die Aktie Pre-Market minus über 10? Dann stößt du an der Stelle drauf und das nächste, was du natürlich machst, ist einmal lesen, was steht da überhaupt drin. Wir konnten unmittelbar von dem, was da drin stand, sagen, dass viele der Punkte, sehr an den Haaren herbeigezogen und reißerisch geschrieben waren, einfach aus Sicht des Shortsellers, der natürlich ein erklärtes Ziel hat, die Aktie runterzutreiben, weil er sich vorher short positioniert hat. Bei anderen Themen war es so, dass wir einfach das nicht jetzt aus der Ferne für uns selber alleine hundertprozentig ausschließen hätten können. Insofern sprichst du dann natürlich mit dem Unternehmen, du sprichst mit anderen Investoren, die wir kennen, die dort auch größer investiert bist, machst dir darauf ein Bild. Dann war es auch so, dass unser Analyst dann direkt einen Tag später nach Kasachstan geflogen ist und sich vor Ort eben zusammen mit einer weiteren Gruppe von Unternehmern nochmal mit dem Unternehmen ein paar Stunden hinbesetzt hat, die Zentralbank dort besucht hat, mit auch denen nochmal gesprochen hat, um eben für uns auszuschließen, dass dort, neben ganz viel offensichtlichem Schrott, es dort einen realeren Punkt dran gab, was aber für uns auch eher nur ein Ausschließen war, als dass wir jetzt wirklich dran geglaubt haben. Wir haben insofern die Schwäche in der Aktie genutzt, um für uns die Position dann noch einmal aufzustocken und gehen davon aus, dass wenn im Laufe der nächsten wahrscheinlich Wochen und Monate der Markt das ähnlich sieht, dass wir dann wiederum uns mit Gewinn von diesen zusätzlichen Stücken, die wir gekauft haben, trennen können. Aber so, erstmal nimmt man diesen Report natürlich ernst. Meistens ist vor allen Dingen eine Zielsetzung dahinter. Mhm. Und in manchen Fällen ist aber natürlich auch Substanz dran. Insofern ist es natürlich für uns wichtig, dem direkt hinterher zu gehen. Am Ende muss man natürlich sagen, so eine Volatilität, die das schafft, ist aber dann auch für aktive Investoren, gerade wenn man ein Unternehmen gut kennt und gut informiert, ist natürlich auch wieder eine Chance, weil man es traden kann und sich an der Stelle noch einmal überraschend günstig einkaufen kann.
Das ist natürlich der Vorteil für euch als Profi-Investoren, da so einen schnellen Draht auch zu haben, natürlich zur Firma und auch zu Analysten, die da vor Ort sind. Jetzt hat sich die Aktie, wenn man jetzt als Privatanleger dabei ist, aber ja noch nicht wieder vollständig erholt von diesem Rückschlag. Das heißt, ihr erwartet auch, dass es ein paar Wochen dauern kann oder eine einige Zeit dauern kann, ohne konkrete Zeitangabe.
Ja, ich denke schon, dass das dauert ein bisschen was an der Stelle, ne? Und das ist natürlich immer so, es kann immer sein, auch wenn es totaler Schrott ist, dass irgendetwas immer dran hängen bleibt. Gerade dann natürlich, weil ich sag mal, es ist halt nicht ein Unternehmen, wo jeder, der jetzt vielleicht dort Retail-Investor ist, ich sag mal, die wenigsten der Investoren dort sind halt lokal und in Kasachstan. Ich glaube, von denen wird jeder das eher als Kaufgelegenheit gesehen haben, sondern der Großteil des Geldes sitzt halt weiterhin irgendwo in den USA in anderen Märkten. Die haben keinen anfassbaren Bezug zu dem Unternehmen. Und insofern weniger Möglichkeiten, das an der Stelle wirklich für sich selber zu überprüfen. Insofern unsere Annahme ist, dass es, ich sag mal, Wochen bis Monate dauert und einfach weitere, ich sag mal, die nächsten Earnings, die dann wieder rauskommen, sind natürlich auch wieder eine gute Gelegenheit für das Management noch einmal zusätzlich Stellung zu nehmen. Und insofern ist es etwas, was, ich sag mal, an der Stelle wahrscheinlich, ich sag mal, Wochen und Monate dauert, bis sich ein Kurs dann wieder davon erholt hat. Eine Teilerholung, ich sag mal, wir sind jetzt wahrscheinlich so etwa plus 10-12% vom oder etwas mehr, plus 13-14% vom Tiefpunkt, den die Aktie zwischendurch gesehen hat.
Marcel, du hast ja am Anfang gesagt, du bist jetzt kein Aktienanalyst, aber du bist ja als Co-CAO auch mit in die Investmentprozesse eingebunden. Habt ihr da die gleiche Meinung? Seid ihr da beide ähnlich oder hattest du eher so das Gefühl, Mensch, vielleicht ist besser, wir verabschieden uns lieber aus der Position? Wie sind denn so Gespräche bei euch?
Ich glaube, in Bezug darauf ticken wir ziemlich gleich. Ich glaube, ich mache jetzt so seit 2007 institutionelles Money Management und habe früher halt auch Global Makro Portfolios verwaltet, alle möglichen Instrumente getradet. Und das Herding Behavior und viele dieser Dinge, die Marktteilnehmer dann falsch machen in so einem Moment, das sind halt irgendwo immer die gleichen Patterns, die man irgendwo sieht. Und genau eben in Bezug darauf ticken Jan und ich sehr gleich, dass egal irgendwo was passiert, dass die erste Maßnahme immer ist, okay, ich muss mir das einmal anschauen und dann überlegen, was ich tue. Also immer mit Ruhe handeln. Und in der Regel gibt es dann häufig eher eine Gelegenheit, als dass das wirklich ein massives Problem ist. Aber auch das ist etwas, was man dann in der Analyse rausbekommt. Und wenn, wie Jan schon sagte, wir irgendwo da Substanz sehen würden, dann überprüfen wir es auch nochmal. Und wenn aus dieser Überprüfung rausgekommen wäre, dass das wirklich ein Problem ist, dann hätten wir die Aktie sicherlich auch reduziert oder abgestoßen, je nachdem, wie groß wir dieses Problem gehalten hätten. Aber in dieser Art und Weise, wie man über solche Situationen nachdenkt und wie man am Kapitalmarkt agieren sollte, da ticken wir sehr gleich.
Anders wäre es wahrscheinlich auch schwierig, den Job auszuüben.
Genau, und ich glaube, wichtig ist ja für uns auch, Kaspi war ja ein Unternehmen, was wir vorher sehr intensiv geresearched haben, dass wir wirklich gut auswendig kennen, dass wir für uns zu einer wirklich High-Conviction-Position ja auch mit einer gewissen Size gemacht haben. Und gerade dann ist es ja so, wenn man das gemacht hat, dann kann man erstmal auch relativ confident damit umgehen, dass man die Fakten dort wahrscheinlich besser beisammen hat. Ich glaube, der Shortseller hatte irgendwie behauptet, dass etwa 30% der neuen Deposits dort von Russen kommen würden. Und wir waren uns eigentlich nahezu sicher, dass es absoluter Quatsch an der Stelle war. Und dann kam die Zahl raus und es waren am Ende 2,8% oder so, glaube ich, nämlich von Russen, die vor dem Krieg nach Kasachstan geflüchtet sind, weil sie eben keine Lust hatten, vielleicht dann in Russland zu leben an der Stelle. Und insofern wieder inhaltlich problematisch, ne? Weil es einfach, ich sag mal, nicht sanktionsbelastete Retail Kunden dort sind und im Zweifelsfall noch die vor dem Krieg geflüchtet sind und auch wirtschaftlich nicht problematisch, weil es irgendwie 2,8% der Deposits oder so dort betroffen hat. Und und da wir die Fakten relativ gut vorher kannten oder ein Gefühl dafür hatten, ist es dann eher uns möglich, in dem Fall das zu machen, was die anderen nämlich nicht machen. Also es werden ja viele Stücke auf den Markt geschmissen, dann dagegen zu halten. Wenn du wiederum nur eine ganz softe These dort gehabt hättest, dann kannst du natürlich probieren, dass man dann in Panik gerät. Insofern glaube ich, ist es für uns einfach wichtig, im Vorhinein tiefe Research machen, Conviction auf Unternehmen zu haben. Dann kann man eher von diesen Market Dislocations eben von, ich sag mal, Panikverkäufen eher profitieren als andersrum. Insofern glaube ich, genau, ist es dort ein schönes Beispiel, wo wir davon ausgehen, dass sich das noch auszahlen wird für uns. Und wo jetzt die ersten Käufe von uns auf dem Level, glaube ich, von irgendwo 95 Dollar, jetzt tradet sie wieder bei 104, natürlich erstmal uns schon wieder, ich sag mal, wir mit denen im Plus sind.
Das werden wir bestimmt weiter im Auge behalten und hier auch wieder nochmal besprechen, Kaspi an sich. Und jetzt apropos Fonds, wir haben nämlich eine Sache noch gar nicht besprochen hier im Podcast. Euer Flagship-Fonds hat nämlich einen neuen Namen bekommen. Er hieß ja Global Internet Leaders, jetzt heißt er schon seit knapp einem Monat Global Technology Leaders. Ändert sich da mehr als der Name oder ist es wirklich nur der Name, der angepasst wird?
Genau, also es war im Grunde genommen eigentlich aus unserer Sicht eine längst überfällige Namensänderung, weil als wir damit gestartet sind vor 6 oder 7 Jahren, da, ich sag mal, war vielleicht das Wort Internet noch sehr, sehr relevant. Am Ende muss man natürlich jetzt sagen, eigentlich müssen alle guten Technologieunternehmen der Welt digital sehr, sehr gut aufgestellt sein. Man wird sie aber nicht zwingend immer noch auch als Internetunternehmen bezeichnen. Und wir haben ja auch durchaus in angrenzenden Bereichen an der Stelle schon in der Vergangenheit auch als Technologiefund gehandelt und damit auch gute Returns gemacht. Und jetzt sorgt es einfach für mehr Klarheit. Und wir sind damit einfach auch mit anderen Fonds, mit denen man uns vielleicht vergleichen will, einfach auch namentlich irgendwie vergleichbarer geworden. Insofern war es eigentlich etwas, was von, ich sag mal, fast allen Anlegern, auch mit denen wir im Vorfeld mal gesprochen haben, sehr begrüßt wurde und für uns genau einfach ein Schritt zur Klarheit, aber keine, ich sag mal, richtig große Änderung an der Stelle.
Nur der Name ist anders, die Strategie und alles andere bleibt gleich. Haben wir das auch besprochen. Dankeschön, Jan. Danke, Marcel, für den vor allem den Ausflug in die Makrowelt dieses Mal. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.
Sehr gerne. Bis bald.
Ja, liebe Hörer, habt ihr Themenwünsche, habt ihr Kritik oder Hinweise, Feedback, Fragen, schickt uns alles gerne durch an beckers-betz@financeforward.com. E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Ihr könnt die Folge auch direkt bei Spotify kommentieren. Hinterlasst auch gerne positive Bewertungen und abonniert uns, wenn euch der Podcast gefällt. Ihr hört dann auch immer sofort, ihr bekommt immer eine Mitteilung, wenn die nächste Folge hier dann auch abrufbereit ist. Danke euch fürs Zuhören und dann auch wieder bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bit Capital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.